Heute soll es um Hebräer 11 gehen, die ersten 7 Verse. Hebräer 11 ging es in letzter Zeit schon öfters. Der Eduard hat ein paar Predigten darüber gemacht, die letzten paar Monate immer wieder mal. Ich bin da eher zufällig drauf gekommen, weil ich mit einem Bruder über ein paar Verse diskutiert hatte. Und so bin ich drauf gekommen, dass wir das heute dann nochmal zusammen anschauen. Hebräer 11, die Verse 1 bis 7. Ich lese zuerst mal den Bibeltext. Eigentlich wäre es gut, wenn man das ganze Kapitel zusammen sich anguckt, Hebräer 11, weil das eine Einheit ist. Rest könnt ihr aber zu Hause, ihr habt ja Bibeln zu Hause hoffentlich, dann könnt ihr die restlichen Verse zu Hause noch lesen. Ist ganz gut zur Vertiefung. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Denn in diesem, also in dem Glauben, haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres Opfer dar als Kain, durch das er Zeugnis erlangte, dass er gerecht war, wobei Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen redet er noch, obgleich er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Ich habe da 5 Punkte dazu, aber keine Angst, das wird deswegen nicht länger, das sind halt 5 kürzere Punkte. Es sind nur noch 4 Punkte, ich habe sie zusammengekürzt heute früh, stimmt nicht, es sind 4 Punkte. Das erste, durch Glauben vertrauen wir. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht, steht am Anfang. Das ist eine Definition von dem, was Glauben ist. Ich habe in jungen Jahren, als ich noch jünger war als jetzt, mal eine Predigt gehört, dass es eben keine Definition von Glaube sei, dieses 11. Kapitel des Hebräerbriefes. Das wurde dann irgendwie weiter ausgeführt und vielleicht war das auch gut. Ich weiß das nicht mehr genau. Ich habe versucht, diese Predigt von irgendwann mal zu finden, aber ich weiß nicht mehr, um was es ging oder von wem sie war und dann ist das alles extrem schwierig. Auf jeden Fall ist mir das immer noch so durchs Gehirn gewabbert, all die Jahre, dass diese Verse in Hebräer 11 eben keine Beschreibung dessen seien, was Glaube ist. Vielleicht wollte der Prediger von damals provozieren und hat es dann alles gut erläutert und beschrieben. Und vielleicht hat er beschrieben, dass Glauben im Kern Vertrauen bedeutet und diese Bibelstelle deshalb noch nicht allein definiert, was Glaube eigentlich ist. Genau weiß ich das alles nicht mehr, das sind alles nur Vermutungen. Auf jeden Fall ist mir das immer noch so im Hinterkopf und ich habe dann eine ganze Weile darüber gebrütet und bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass es eben doch die Definition von Glauben schlechthin ist in der Schrift, die wir hier finden. Und eine prima Beschreibung von dem, was Glauben ausmacht. Natürlich darf man sich, wenn man sich jetzt so ein Thema wie Glaube anguckt, nicht nur eine Stelle aus der Schrift herauspicken und dann sagen, das ist es, sondern man muss das immer die ganze Bibel angucken und das am besten von Anfang bis zu Ende schauen, was alles zu diesem Begriff oder diesem Thema gesagt wird. Trotzdem wird hier in diesem 11. Kapitel vom Hebräerbrief das Wesen des Glaubens exzellent beschrieben. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Man kann da als Verwirklichung auch Zuversicht oder feste Überzeugung übersetzen. Wir sagen ja oft, Glaube bedeutet Vertrauen. Und was ist Vertrauen? Da wägt man eine Sache ab, ihre Glaubwürdigkeit, ihre Tragfähigkeit und dann setzt man seine Zuversicht auf diese Sache, wenn man zu dem Schluss kommt, dass die vertrauenswürdig ist, dass man ihr Glauben schenken mag. Auf Autobahnen, wenn man fährt, Da vertraut man dem Bauer dieser Autobahnbrücke, wenn man über so eine Brücke drüber fährt, dem vertraut man sein Leben an. Man trifft die Entscheidung beim Drüberfahren, dass man jetzt nicht anhält und irgendeinen anderen Weg sucht, weil die Brücke vielleicht einstürzt, sondern man trifft diese Entscheidung, dass man da jetzt trotzdem drüber fährt. Das macht man natürlich nicht bewusst, also es hält ja niemand vor der Brücke an und überlegt sich, ob er jetzt weiterfährt, sondern das macht das Gehirn in Bruchteilen von Sekunden irgendwann vorher. Da macht es eine Risikoabwägung und dann fährt man da drüber. Das ist eines der Dinge, die die Menschen übrigens immer und von Anfang an schon machen, so Risikoabwägungen. Das ist bei mir auch ein wesentlicher Teil meiner beruflichen Arbeit, mich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Ein Risiko ist ein Schaden oder die Tragweite mal Eintrittswahrscheinlichkeit. Das heißt, man überlegt sich, wie schlimm ist was, was passieren kann, multipliziert es mit dem, wie wahrscheinlich es ist, dass das passiert. Und dann hat man ein Risiko und dann überlegt man sich, ist mir das Risiko das wert? Ich habe ja einige Lebensmittelunverträglichkeiten, manche weniger schlimm, die bereiten mir nur ein bisschen Magen-Darm-Probleme, andere richtig, die haut es mich dann wochenlang aus der Bahn. Und dann muss ich immer, wenn ich irgendwo was esse, eine Risikoabwertung vornehmen. Also ich hocke mich da nicht hin und schreibe das auf. Aber in mir überlege ich mir, ach, ist es das wert? Wie vertrauenswürdig ist der Mensch, der dir dieses Essen serviert? Stimmt es, was der sagt? Wie wahrscheinlich ist es, dass das kontaminiert ist? Und dann trifft man auf Basis dieser Risikoabwägung eine Entscheidung. Und wenn die Entscheidung zugunsten dessen fällt, dass man das Risiko in Kauf nimmt, dann heißt es, man setzt da Vertrauen rein. Man erachtet das für glaubwürdig, was man sich da angeguckt hat. Bei der Autobahnbrücke meistens fährt man ja dann drüber, weil man denkt, da sind schon viele drüber gefahren. Total unwahrscheinlich, dass so eine Brücke einstürzt. Das passiert alle 20, 30 Jahre mal in Westeuropa recht selten. Und es sind schon viele drüber gefahren, also die Eintrittswahrscheinlichkeit ist gering. Der Schaden natürlich, wenn die Brücke jetzt zusammenfällt, ist ziemlich groß, dann bin ich tot. Also ist ein elementarer Schaden. Aber es passiert so selten, dass da das wahrscheinlich nicht schlimm ist. Und so macht es unser Gehirn ständig, egal was wir machen. So macht unser Kopf das ständig, dass er solche Risikoabwägungen erstellt und dass er sich überlegt, kann ich, im Prinzip geht es um die Frage, kann ich dem, was da vor mir liegt, vertrauen? Und so geht es auch in Bezug auf Gott. Und so funktioniert es auch mit dem Glauben. Der Glaube ist eine Verwirklichung oder eine Zuversicht oder feste Überzeugung von dem, was man hofft. Das heißt, man kam da zu dem Schluss, das, was ich da hoffe, in unserem Fall auf das ewige Leben, auf die Vergebung der Sünden, auf Beziehung mit Gott, auf die reale Existenz Gottes und auf die Wahrheit dessen, was in der Bibel steht, dass man sich das anguckt und zu dem Schluss kommt, ich habe eine feste Zuversicht, ein festes Vertrauen darauf, das ist alles wahr. Und ich vertraue dem so stark und so fest, dass ich bereit bin, mein ganzes Leben nach diesem Glauben zu sortieren, dass ich bereit bin, meine Beziehungen, mein Verhalten im Alltag, meine Lebensgewohnheiten dem anzupassen, weil ich nach Abwägung von allem zu dem Schluss gekommen bin, das ist vertrauenswürdig, was da vor mir liegt. Ich glaube dem. Und das ist immer ein Wagnis und dieser Glaube ist also nicht irgend so ein, ja, vielleicht funktioniert es nicht. Ich bin mit einer Frau vor Jahren, ich habe das vielleicht schon mal erzählt, weil es mich nachhaltig auf mich gewirkt hat. Sind wir mal wandern gewesen und haben ein bisschen, meine Frau ist da etwas mutiger als ich, was so Sachen angeht. Wir waren dann auf so einem Berg und sind da zurücklaufen und dann ist halt zugezogen von oben, Nebel und alles. Und der Rückweg war ein wenig kritisch und da gab es noch so Abzweigungen, wo man einen alten, nicht mehr gewanderten Alpinwanderweg gehen konnte, bei den diverse Dinge empfohlen waren, die bei uns alle nicht vorlagen. Und meine Frau hat gesagt, komm, du willst doch immer Abenteuer und Dings. Und dann ließ ich mich durch die Worte der Frau da hinführen. Und dann sind wir diesen Weg gegangen. Das war auch, also das war, sie hatte recht, das war abenteuerlich. Das war sehr abenteuerlich. Und wir sind dann über so ein Gletscher-Dings da gegangen und über so Schneeplateau, das über so einen Abhang war, wo nicht ganz klar war, ist da unten drunter, ist der Schnee fest, sind es nur 20 Zentimeter, geht es da runter, das war so 1600 Meter, wo es runterging, also ziemlich tief. Und dann noch die Schlucht unter drunter, also es war sehr tief. Und dann bin ich da drüber gegangen, weil meine Frau mir da Mut gemacht hat, dass wir da jetzt drüber gehen und nicht die Bergwacht anrufen, wie ich es wollte, und uns nicht vom Hubschrauber abholen lassen, wie ich es wollte, sondern dass wir da jetzt weitergehen. Ich habe da das gemacht, was ich, ja, nach, also ich habe nicht nach meiner eigenen Risikoabwägung gehandelt. Allein hätte ich mich, wenn ich allein gewesen wäre, einfach auf dem Boden gekauert, geheult und die Bergwacht angerufen. Aber so bin ich halt, sind wir halt da drüber gegangen, mit richtig zitternden Knie. Das ist echt so wie in den Comics. Also dann zittern die Knie so richtig, richtig stark. Also, und dann sind wir da drüber gegangen, haben es offensichtlich überlebt und es ist nichts passiert. Aber während diesem ganzen, während dieser ganzen Tour hatte ich keinen Glauben. Also nicht das, was die Bibel als Glaube bezeichnet. Also ich hatte auch keine feste Zuversicht, sondern ich habe entgegen meinem Verstand und meinem Überlebenstrieb trotzdem das gemacht und bin mit ihr über diese Schneeplatte gegangen. Und das ist eben genau das, was Glaube nicht ist. Dieses, ich mache das jetzt, ich handle danach. Es ist eigentlich ein bisschen gegen meine Überzeugung und tief in meinem Inneren vertraue ich dem Ganzen eigentlich gar nicht so richtig, sondern eigentlich, ich mache es jetzt mal, weil aus verschiedenen Gründen, vielleicht weil alle anderen das machen, weil das außenrum so schön ist, weil es gibt ja da viele Gründe, aber ich mache es nicht wirklich aus tiefster, fester, eigener Überzeugung. Und das ist eigentlich das Wesen dieses Glaubens, den wir im Neuen Testament finden, dieses Glaubens an Jesus, eine feste Zuversicht, eine feste Überzeugung und zwar auch noch von Dingen, die man nicht sieht. Das ist echter verwegener Glaube. Also, dass man wirklich davon überzeugt ist, dass man eine Überzeugung erlangt hat. Und das unterscheidet den Glauben, wie er die Bibel, wie die Bibel ihn beschreibt im Neuen Testament, von dem, was man so volkstümlich unter Glauben versteht, wo man denkt, ah ja, das ist wenig so, man kann ja nicht genau wissen und wer weiß schon, ob man sieht. Nein, der echte Glaube an Jesus ist überzeugt von diesen Dingen, die man nicht sieht. Das nächste, zweite Punkt ist, solcher Glaube, der lässt uns dann Sachen verstehen, die wir sonst nicht verstehen. Vers 2 kommt später noch. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das, was man sieht, nicht aus Erscheinendem geworden ist. Glaube lässt uns plötzlich etwas verstehen. Wenn ein Mensch echten Glauben fasst, dann erkennt er diese Welt, also alles, also das Universum, da ist nicht nur der Erdkugel gemeint, das ganze Universum, der Kosmos, wurde bereitet durch Gottes Wort. Normal denkt man ja, oder gemeinhin wird Glaube manchmal ein bisschen so belächelt, als was Naives, was Einfältiges, was Kindliches. So, wenn jemand sowas glaubt, ja, der glaubt halt an Gott, das ist halt ein schwacher Mensch, speziell beim christlichen Glauben denkt man das dann, das ist halt ein schwacher Mensch, der hat irgendwie nicht so viel Selbstbewusstsein oder sonst keinen Halt im Leben, sucht Orientierung, drum hat er diesen Glauben, weil dieser Glauben, der hilft ihm irgendwie, diesen ganzen Probleme im Leben zu erklären. Das ist vielleicht jemand, der vom Intellekt her nicht ganz so begabt ist und deswegen braucht er diesen Glauben an einen Gott, damit er eine Erklärung hat für all die komplexen Zusammenhänge in der Welt. Und dann ist es einfach, wenn man sagt, ja, ein Gott hat das alles gemacht. Also wird Glaube belächelt als was Einfältiges, was Naives, was jemand Schwaches braucht. Und die Bibel sagt das Gegenteil. Durch Glauben verstehen wir. Dieses Wort bedeutet, dass wir Wissen und Erkenntnis von etwas erlangen, dass wir was begreifen, was andere nicht begreifen. Und so ist es so, dass die Torheit des Glaubens, die uns das Neue Testament zeigt, dass die einfache Menschen mehr erkennen und verstehen lässt als so manche Forscher dieser Weltzeit, wie es in 1. Korinther 1 heißt. Wir erkennen und begreifen plötzlich etwas, das wahr ist, das eine Tatsache ist. Gott hat diese Welt bereitet, gemacht durch sein Wort. Und dieses Wort ist Jesus Christus, wie uns Johannes 1 dann zeigt. Durch Glauben verstehen wir das und erkennen wir das plötzlich. Und es ist eben nicht so, dass der Glaube uns dumm und einfältig macht oder was für Leute ist, die zu bequem sind, sich sonst Gedanken um komplexe Probleme der Welt zu machen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Der Glaube zeigt uns plötzlich, wie es in Wirklichkeit ist, wie die Tatsachen aussehen. Dass nicht alles so nach und nach aus irgendwas entstanden ist, Makroevolution und sich das alles irgendwie entwickelt hat und irgendwas irgendwann war, sondern es zeigt uns, vorher war nichts, nur der präexistente Gott selbst und der hat aus nichts alles gemacht. Durch sein Wort, durch Jesus Christus. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde nicht eines, das geworden ist. Und das ist einer der Punkte, wo wir aufpassen müssen als Christen. Das zeigt uns die Bibel ganz deutlich, dass wir da in solchen Fragen keine Kompromisse machen dürfen zugunsten des Gefallens dieser Welt. Also nicht, ah ja, gut, dann vermischen wir halt unsere für die Welt als Dummheit erscheinende Erklärung, wie die Welt entstanden ist und wie das alles gekommen ist und sagen, ah ja, gut, dann vielleicht hat der Gott durch Evolution die Schöpfung gemacht und vielleicht waren das ja nicht 7 Tage, sondern 7 mal 1 Million Jahre oder sonst was. Solche Dinge, damit wird versucht, diesen Glauben zu zersetzen. Und die Bibel spricht sich gegen sowas an vielen Stellen eindeutig aus. Gott schuf diese Welt in 6 mal 24 Stunden und das zeigt uns der Glaube. Der lässt es uns möglich werden, dass wir Dinge, die unser Verstand nicht glauben will oder wo er natürlicherweise anders gelehrt worden ist, trotzdem glauben kann. Das, was er nicht sieht, fest davon überzeugt sein kann, wie es hier in diesem Vers 1 heißt. Eine feste Überzeugung von Tatsachen übrigens, also hier heißt nicht, man ist fest überzeugt von Dingen, die man sich im Kopf ausdenkt. Das ist ja manchmal so, dass wir uns Sachen ausdenken und uns in irgendwas reinsteigern und bestimmte Meinungen zu irgendwas haben und denken dann, das ist so und anders kann es nicht gehen. Das ist bei mir auch oft so. Ich habe eine feste Meinung zu vielen Sachen und vielleicht sind die nicht immer alles Tatsachen. Aber hier dieser Glaube der Bibel, da geht es darum, dass man von Tatsachen, die unabhängig davon, ob wir daran glauben oder nicht, einfach so sind, dass wir diese Dinge erkennen. Das Dritte, was der Glaube bewirkt, ist, dass wir Gott gefallen. Und da hört es sich jetzt komisch an. Naja, jeder Mensch gefällt doch Gott. Gott hat uns doch gemacht. Er ist doch die Liebe. Jeder Mensch gefällt doch Gott. Aber die Bibel, die sagt was ganz anderes. Jetzt gucken, Vers 2 hieß es, durch den Glauben haben die Alten Zeugnis erlangt. Das hört sich jetzt komisch an. Normal kriegen doch die Jungen Zeugnis in der Schule. Ne? Das bedeutet, die Alten, die früher hier in der Bibel erwähnt werden, die Vorväter, Patriarchen und Glaubenshelden, Männer und Frauen im Alten Testament, haben Zeugnis erlangt. Das heißt, Gott bezeugt ihnen, hey du bist vor mir gerecht. Du bist jemand, der zu mir gehört. Du bist so, wie es mir gefällt. Die Alten haben Zeugnis erlangt. Das wird dann näher ausgeführt im ganzen weiteren Kapitel von diesem, also Hebräer 11. Die haben Zeugnis erlangt, dass Gott sich zu ihnen stellt. Das sind Leute, die glauben und aufgrund dieses Glaubens bezeugt ihnen Gott, jawohl, du bist durch Glauben gerecht oder du gefällst mir durch das, was du durch den Glauben tust. Und dann geht es los mit verschiedenen Beispielen, von denen wir jetzt heute nur diese 2 angucken. Durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzügliches Opfer als Kain, durch das er Zeugnis erlangte, dass er gerecht war. Wobei Gott Zeugnis gab, also Gott sagt, jawohl, der ist gerecht zu seinen Gaben. Und durch diesen, also durch den Glauben, redet er Kain noch, obgleich er gestorben ist. Das heißt, der Kain, das, was der da gemacht hat, die Geschichte, vielleicht kennt die nicht mehr ganz jeder, 1. Mose 4, da war Kain und Abel, die haben beide geopfert. Abel hat Schafe geopfert, Kain hat vom Acker geopfert und das eine Opfer gefällt Gott, nämlich das von Abel, und das andere Opfer, das missachtet Gott. Und dann wird Kain eifersüchtig, ermordet seinen Bruder Abel und das Blut, Menschenblut, beginnt zu fließen und hört bis heute nicht auf. War der erste Mord der Geschichte. Und da fragt man sich, warum hat denn Gott dieses Opfer von dem Kain nicht angenommen? Das ist doch fies. Das ist doch wie wenn heute zu mir die Kinder kommen, die haben irgendwas Tolles gebastelt und dann zeigen die das mir und dann sage ich zum einen Kind, oh, voll cool, das ist ja schön, wie du das gemacht hast. Und zum anderen Kind sage ich dann, ja, das ist aber blöd. Das kann man aber schöner machen, aber so sieht doch kein Bär aus. Oder irgendwie so Sachen, dass, wo halt so ein Kind maßlos enttäuscht. Das ist natürlich schlecht, da muss man natürlich alles toll finden. Meistens ist es ja auf irgendeine Art und Weise toll oder niedlich, was die Kinder so machen. Und da denkt man sich, ja, das ist ja klar, dass der Kain da jetzt beleidigt war. Wenn Gott sein Opfer nicht ansieht, das ist doch irgendwie fies von Gott. Der Hebräerbrief, der schließt uns übrigens, ist der Hebräerbrief für viele alttestamentliche Stellen ein Schlüssel oder eine Erklärung, wo Dinge im Alten Testament nicht direkt offenbart werden und es der Hebräerbrief durch den Heiligen Geist uns auslegt und erklärt. Und so auch hier. Wir haben hier die Antwort durch den Heiligen Geist, was da los war. Abel opferte durch Glauben. Abel opferte übrigens von dem Erstlingen seiner Herde, also von dem Besten, von dem Ersten seiner Herde und von ihrem Fett. Und das war eine ganz andere Qualität von Opfer, die er gebracht hat. Und auch ein Vorzeichen auf das Opfer Jesu am Kreuz. Und er hat in vorausschauendem Glauben geopfert. Und das ist nicht nur hineininterpretiert in diesem Text, sondern der Hebräerbrief zeigt uns das, dass Abel durch Glauben geopfert hat. Und dieses Opfer gefiel Gott und Abel hat Gefallen vor Gott erlangt. Und es geht noch weiter. Henoch, durch Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Also entrückt heißt, Gott hat ihn weggenommen von der Erde. Denn vor der Entrückung hat er Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Nicht einfach jeder. Henoch hat Gott gefallen. Und zwar so sehr, dass Gott ihn weggenommen hat. Das war keine Bestrafung und auch nicht so, dass der was falsch gemacht hat, sondern er hatte Wohlgefallen. Und dann heißt es in Vers 6 hier, ohne Glauben aber ist es unmöglich. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen, also ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Das ist ein hartes Wort und eine harte Sache, wenn man darüber nachdenkt, dass die meisten Menschen Gott nicht wohlgefallen. Was heißt es nicht wohlgefallen? Gott freut sich nicht an dem, was die tun. Gott freut sich nicht an dem, wie sie ihr Leben führen. Gott freut sich nicht, wenn er anguckt, was da los ist. Gott guckt diese Menschen an und sie gefallen ihm nicht. Das ist heftig, das ist richtig heftig. Und es passt so gar nicht zu dem, wenn man denkt, ja, Gott ist doch die Liebe. Und dann kam er doch auf die Welt und dann kam doch Jesus und da hat er alle in den Arm genommen und alles ist so toll. Und durch diese Brille guckt man oft auf die Bibel. Aber wenn man so ganz unbefangen uns das mal anschaue und fange an, das durchzulesen, auch im Neuen Testament, wie ging es denn los? Was hat Jesus gemacht? Jesus, als er öffentlich auftritt, was waren seine ersten Worte? Weiß das zufällig jemand? Kurzes Quiz. Ja, und was hat er? Genau, tut Buße. Das waren die ersten Worte Jesu, die wir hier finden. Tut Buße. Was heißt Buße? Buße heißt, das, was ihr jetzt macht, ist komplett in die falsche Richtung. Ihr müsst 180 Grad rumdrehen. Es ist falsch. Es ist eine Verurteilung. Wenn jemand Buße tun muss, das muss nicht der tun, wo es heißt, hey, du bist auf einem guten Weg, alles prima, es ist alles toll, so wie du das machst. Es ist richtig schön und ich sagte jetzt auch noch, toll, Gott dich liebt. Sondern Buße tun heißt, es ist komplett nötig, dass alles, was du bisher gemacht hast, ist nicht so richtig gut. Du musst komplett umkehren von deinen Sünden. Es ist böse, es ist schlecht, das, was du da machst und wie du bist, das gefällt Gott nicht. Das ist hart, das ist eine harte Botschaft. Und das ist auch der Grund übrigens, warum Jesus so viel Hass erfahren hat. Das war ja nicht, weil er irgendwie tolle Sachen gemacht hat, sondern er hat die Leute entlarvt. Er hat überall den Finger in die Wunde gelegt. Er hat ihnen gesagt, du musst Buße tun. Damit stellt er das Leben in Frage. Und in Frage stellen ist immer was, wo die Leute nicht so gut damit klarkommen. Egal, was man gemacht hat, wenn man irgendwelche Dinge gemacht hat, wird dann in Frage gestellt. Und das, was man da gemacht hat, wo man vielleicht stolz drauf ist und sich das anguckt und es eigentlich selber gar nicht so schlecht findet, das guckt dann jemand anders an und sagt, puh, nicht so gut. Das ist verletzend und das ist schwer und das ist hart. Und die Menschen reagieren da in der Regel so natürlicherweise mit Trauer, Verletzung und dass sie sich einigeln oder abwenden. Und so haben sich ja viele oft von Jesus abgewandt, als er gekommen ist und harte Botschaften gebracht hat. Abgewandt, weil es ihnen zu hart war. Andere aber haben seltsamerweise gehört. Die haben sich diese harten Worte gefallen lassen und sind trotzdem nicht weggegangen. Die Frau am Jakobsbrunnen zum Beispiel, diese berühmte Geschichte aus dem Johannesevangelium. Jesus hat mit der ja ziemlich heftig gesprochen. Das wird immer so, wenn man das so vorliest, denkt man sich, ja, das war so voll das seelsorgerliche Gespräch. Er hat ihr ganz klar gesagt, was da Phase ist in dem Leben und was da alles falsch läuft. Du hast so viele Männer gehabt. Der, wo du jetzt hast, das ist überhaupt nicht dein Mann. Damit hat er den Vorwurf der Unzucht gegen sie erhoben. Todeswürdiges Verbrechen. Also er hat ihr genau gesagt, was da los war. Und die hat sich nicht abgewandt und viele im Neuen Testament, wo wir sehen, die Jesus begegnen, wenden sich dann tatsächlich nicht ab, obwohl Jesus harte Worte zu ihnen spricht, sondern hören auf seine Worte. Und wann passiert sowas? Sowas passiert immer dann, wenn man demjenigen vertraut, der einem sowas sagt. Wenn jetzt irgend so eine random Person aus dem, also irgendeiner kommt so zufällig und sagt mir irgendwas, spricht irgend so ein Urteil über mein Leben aus, denke ich mir, du kennst mich doch gar nicht, du weißt doch überhaupt nichts, du. Und es geht vielleicht an einem vorbei. Wenn aber jemand, von dem er weiß, dem liegt was an mir, der sagt es nicht zu mir, um mich zu kränken, zu verletzen, sondern dem liegt was an mir. Und wenn der sowas zu mir sagt, dann sagt er das nicht zu mir, weil er über mich triumphieren will und über das, was ich falsch mache, sondern weil er es gut mit mir meint. Wenn man so ein Vertrauen zu jemand hat, dann kann man diese Worte von diesem Menschen auch annehmen. Und das ist Glaube. Und diesem Glaube begegnet uns da in der Bibel, wenn Jesus Urteile spricht über Menschen, wenn Jesus Dinge aufdeckt, dass sie Glauben zu ihm haben und sehen und erkennen, der will mir nichts Böses. Der sagt es nicht zu mir, weil er sich darüber freut, wie es in meinem Leben schiefläuft, sondern der will, dass es gut wird. Der will, dass es heil wird. Der will mich auf den rechten Weg führen. Ich vertraue dem, dass das, was der da sagt und was der wieder zu mir kommt, dass das gut ist. Ich vertraue ihm mehr als meiner eigenen bisherigen Lebensführung. Und solcher Glaube hat dann radikale Auswirkungen auf das Leben derer, die den leben. Das sehen wir im Neuen Testament, wie der Umkehr geschieht. Bei allen Arten von Leuten, bei Zöllnern, bei Hurern, bei allen möglichen Leuten, die dieses Urteil annehmen und auf diese Worte hören und umkehren und wo das Leben heil wird und wo Dinge heil werden und wo sich Sachen ändern. Da triumphiert dieser Glaube über die eigene Verletztheit, über die eigene Beleidigtheit und das Leben wird heil. Dann sehen wir als letzten Punkt hier, durch Glauben handeln wir. Vers 7, durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses, durch die er die Welt verurteilte und Erbe der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist. Es geht jetzt so weiter nach diesem Noah, also wir hatten ja schon Abel, Henoch, Noah und dann geht es so weiter in diesem 11. Kapitel des Hebräerbriefs, wo man sieht, durch Glauben hat jemand was gemacht. Durch Glauben hat er dies getan, durch Glauben hat er jenes getan. Glaube führt also nicht zur Untätigkeit, so wie man das manchmal vielleicht denken könnte, wo man denken könnte, ja, man sieht ja diese Spannung manchmal, Glaube und Werke und jemand versucht durch Werke vor Gott gerecht zu werden und so weiter. Das Neue Testament löst diese Widersprüchlichkeit, diese vermeintliche Widersprüchlichkeit auf. Der Glaube und die Werke gehören zusammen und wenn jemand glaubt, dann kommen daraus Taten. Das ist mit allen Dingen im Leben so. Das, was wir glauben, davon, wo wir fest überzeugt sind, danach handeln wir. In allen Lebensbereichen. Davon, wo wir fest überzeugt sind, das führt dann automatisch zu dem, was wir tun. Und im Christenleben ist das manchmal ziemlich komisch. Hudson Taylor schrieb, oder vielleicht hat er es auch gesagt, ich habe es halt geschrieben, gelesen, also auf jeden Fall Zitat von ihm, die Widersprüchlichkeit von Christen, die einerseits bekennen, der Bibel zu glauben, andererseits jedoch leben, als gäbe es dieses Buch nicht, war eines der stärksten Argumente meiner ungläubigen Mitmenschen. Und es trifft mich, wenn ich das lese, weil ich immer wieder merke, also ich hatte es wirklich schon einige Male, dass ungläubige Menschen mich fragen, wie ich dies oder das, was ich gerade getan habe oder gesagt habe, wie ich das eigentlich mit meinem Glauben vereinbaren kann. Es ist so ein richtiger Schlag in die Magengrube, so völlig unvorbereitet. Was soll man darauf antworten? Weil das kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern das kommt meistens in Situationen, wo ich eigentlich ziemlich genau weiß, wie schlecht, dumm und falsch das war, was ich da gerade getan oder gesagt habe. Und das ist mir schon einige Male so gegangen. Und das kam meistens von Menschen, die nicht völlig ablehnend dem Glauben gegenüber waren und nicht eh nichts davon wissen wollten und sich eh nicht dafür interessiert haben, sondern von Menschen. Ich denke, die sind so hin und her gerissen. Sie gucken sich das manchmal an, sind interessiert an dieser ganzen Glaubenssache, sind interessiert, was ich da eigentlich glaube und warum ich das glaube. Ein bisschen distanziert, aber sie interessieren sich dafür. Und die sehen dann und beobachten dann und sehen, was ich da tue, wie ich da rede, wie ich mich verhalte und fragen sich dann, sag mal, wie passt denn das zusammen? Wie passt denn das, was du jetzt da gerade gemacht hast? Wie passt denn das eigentlich zu dem, was du hier sagst? Was antwortet man da? Ich schäme mich bei sowas. Ich schäme mich da in Grund und Boden. Es gibt ja da keine, was soll ich denn da antworten? Soll ich mein Verhalten da irgendwie schön reden? Oder soll ich es rechtfertigen? Soll ich sagen, weißt du, wir sind doch alle Sünder. Und ich sage ja immer, was denn? Bullshit. Da gibt es keine richtige Erklärung auf sowas. Da muss man sich dann halt einfach schämen und daraus lernen. Und das in Zukunft anders machen. Aber solche Dinge sind schlimm für unsere Mitmenschen und sie haben da recht und da braucht man sich auch als Christ nicht rausreden, da muss man einfach dazu stehen und muss das dann anders machen. Und das ist ein Problem, das zeigt uns die Bibel, das muss zusammenpassen, unser Glaube, das, was wir reden und das, was wir tun, das muss eine Einheit bilden. Wir können nicht sagen, ja, aber es ist alles nicht so schlimm, was in meinem Leben, weil ich habe ja diesen davon völlig losgelösten Glauben und der allein macht mich gerettet. Es ist unglaubwürdig, im wahrsten Sinne des Wortes, so zu leben. Und wenn wir uns diese Leute angucken, Hebräer 11, dann macht es hoffentlich demütig. Da sehen wir Menschen, die glaubten an diesen unsichtbaren Gott. Und dieser Glaube, und dies waren ganz unterschiedliche Menschen, gute und schlechte Leute, die auch selber, ja, die in der Biografie, die nicht so ganz makellos war, eigentlich bei keinem von denen. Aber sie haben dann geglaubt, sie hatten Glauben an diesen unsichtbaren Gott und haben aus dieser Überzeugung des Glaubens heraus Dinge in ihrem Leben geändert, Dinge getan, Dinge anders gemacht, wie sie es vorher gemacht haben. Da sind Leute dabei, die waren recht alt und die haben recht spät in ihrem Leben irgendwas noch einmal komplett neu und komplett anders getan aus Glauben. Und das sollte uns ermutigen, dass wenn wir sehen, ja, auch wenn jetzt die letzten paar Jahre als Christ irgendwie wegen, nicht so viel los war oder sonst was, es gibt immer diesen Moment, wenn ich jetzt erkenne, was los ist, dass ich sage, jawohl, ich handle jetzt gemäß meinen Glaubensüberzeugungen, auch wenn mein bisheriges Leben nicht so aussieht, auch wenn das dann komisch ist. Wie das an, ja, mir ging es schon manchmal so, dass ich so, wenn man in so einem gewissen Fahrwasser drin ist und irgendwo sich denkt, Mensch, das habe ich so lange da mitgemacht, das ist doch komisch, das ist doch irgendwie wegen seltsam und unintegrer, wenn ich da jetzt sage, nee, aus Glaubensgründen kann ich das jetzt nicht mehr. Aber wenn man die Erkenntnis hat, dass irgendwas im Leben nicht zusammenpasst mit diesem Glauben, den man da hat, dann ist es in diesem Moment, wo man das erkennt, Zeit, das anzupassen. Zeit, aus Glauben zu handeln. So wie diese Glaubensväter hier, die plötzlich nochmal eine 180-Grad-Wende in ihrem Leben gemacht haben und gehandelt haben nach dem Glauben. Und diese Menschen gefallen dann Gott. Da sehen wir, dass Gott Wohlgefallen daran hat. Warum ist das so? Warum zeigt uns die Bibel so eindrücklich, ohne Glauben ist es nicht möglich, Gott zu gefallen. Aber wenn jemand glaubt, wenn er das dann zeigt, dadurch, dass sein Leben sich an seinem Glauben orientiert, sein Handeln, warum gefällt es Gott dann? Ich denke, das ist, weil dieser Glauben ist die höchste Form, Gott zu ehren. Viel höher wie Musik machen, das ist nicht Musik, machst toll Musik, Daniela, machst toll Lobpreis, ich finde das richtig, richtig gut. Auch wenn ich ganz andere Musikgeschmack habe, komplett anders, ganz anders. Aber dadurch kann man Gott ehren, kann ihn loben und so weiter. Aber die höchste Form, wie wir als Menschen hier Gott ehren können, ist, indem wir ihm Glauben schenken. Warum? Die ganze Welt hier verleugnet ihn. Alles ist voll von Dingen, die Gott gemacht hat, die durch den Herrn Jesus Christus als das Wort Gottes geschaffen worden sind. Und die ganze Welt verleugnet es. Die sagt, nein, hast du nicht gemacht, hast du nicht gemacht. Dich gibt es gar nicht und du hast es nicht gemacht. Und dann kommt jemand und sagt, nee, ich vertraue dir, ich glaube dir. Ich glaube dir, dass du das alles gemacht hast. Ich glaube dir, dass du der eine Gott bist. Ich glaube dir, dass du die eine Wahrheit bist. Ich glaube dir alles, was zwischen diesen zwei Buchdeckeln steht. Ich glaube dir das. Und damit ehren wir ihn. Es ist die größte Ehre, der größte Lobpreis, den wir Gott in diesem Leben entgegenbringen können. Viel größer als alle Gebete, viel größer als alle Lieder, viel größer als alles, was wir sonst tun, wenn wir ihm glauben. Denn dadurch bestätigen wir, dass alles, was er sagt, wahr ist. Wir bestätigen ihn selbst in seinem Wesen und in seiner Person, dadurch, dass wir ihm Glauben schenken. So wie wenn man jemand Geschichten erzählt und für manche sind die dann zu abenteuerlich und die sagen, ob das wohl alles stimmt. Und dann ist da einer dabei, wo sagt, jawohl, ich glaube dir das. Die Kinder kommen manchmal und erzählen abenteuerliche Dinge und dann muss man als Eltern abwägen, ob man das glaubt oder nicht. Und man merkt diese Erwartungshaltung in dem Kind, dass es Vertrauen bekommt, dass jemand ihm diese Geschichte glaubt. Und wenn dann ein Erwachsener zu diesem Kind sagt, weißt du was, ich glaube dir, dann ist das die Welt für dieses Kind. Und so ist es auch bei Gott. Wenn wir ihn bestätigen, ihn ehren dadurch, dass wir sagen, jawohl, ich glaube dir, ich vertraue dir, auch wenn alles ganz anders aussieht in meinem Leben. Ich vertraue dir, auch wenn ich es nicht sehe, ich vertraue dir, dass wir nicht im Schauen, sondern im Glauben Gott die Ehre geben. Die höchste Form des Lobpreises in dieser Zeit.